Verantwortlich für diese Sendung am 20. April 2011 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochsmitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0.
Salamondo, ihre Sporta Boco, Perflugi, Leute, Fazila Vento, Nun de Loco, Flugucci al Loco, Ne al Glavo, San Gonzo y Fanta, Gila Roman, Tira Familion, Alla Monte, Terne Militanta, Gipo Messa, Sanctan Harmonion.
Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0 zu unserer Sendung Esperanto Welle. Die zweite Sendung im Monat ist unsere Themensendung, an der spezielle Bereiche des Esperanto hier näher erläutert werden. Im Studio sind heute Werner und René und Stefan vom Esperanto-Verein Brandenburg. Und wie heißt das Thema heute, Werner?
55 plus, liebe Hörerinnen und Hörer, 55 plus, damit ist eine Generation gemeint von Menschen, die im Wesentlichen ihr Pflichtleben abgeschlossen haben, im Sinne der Kindererziehung, im Sinne der Karriere in der Arbeit, die langsam schon hingucken, sie werden 65, 67, also in die Richtung gucken sie zeitlich, und können sich schon, da sie ja befreit sind von vielen Pflichten, insbesondere der Kindererziehung, können sich mit anderen Dingen beschäftigen.
Ja.
Das ist unser Anliegen heute.
Du hast aber vorher noch eine wichtige Information hier.
Ja, davor möchte ich noch einladen zu einem Seminar, nein, zu einem Kursus, der lautet Esperanto lernen, ein Wochenendkurs in Rostock vom 29. April bis zum 1. Mai diesen Jahres. Und zwar im Christophorus-Gymnasium in Rostock. Und da hat dort ladet die Esperanto-Jugend ein, für Anfänger, die absolut mit Esperanto noch nichts zu tun hatten, also ohne Vorkenntnisse sind. Und dieser Kursus richtet sich insbesondere an Jugendliche und junge Erwachsene. Also in der Christophorus-Schule Rostock, großer Schwarzer Weg oder Schwarzer Weg. Und bitte meldet euch, die da Interesse haben, unter Esperanto in Rostock, alles in einem Wort, Esperanto in Rostock, schneckeweb.de oder an info@esperanto-nb.de, an diese beiden Internetadressen.
Da kann man dann nachlesen.
Kann man nachlesen, nein, nicht nachlesen, kann man sich anmelden. Oder unter www.esperanto-nb.de, da ist auch diese Einladung enthalten in unseren Internetseiten. Ja, da laden wir also ganz herzlich ein. Kosten für diese drei Tage 25 Euro für Schüler. Alle anderen, die unter 30 sind, sind es dann 50 Euro und die Geld haben, also in irgendeinem Arbeitsprozess stehen. Ja, ganz herzliche Einladung ausnahmsweise mal an die unter 55-Jährigen, also von 14 Jahre bis 30 Jahre und bis 40 Jahre, sagen wir mal. Ganz toll, Ende April bis Anfang Mai, und die Adressen haben wir genannt. Das soll also ganz toll sein. Zum Schluss dieses Seminars oder dieses Kurses kann man schon einfache Sätze sprechen, beherrscht die Esperanto-Grammatik und kann aufgrund dessen sein Selbststudium weiterführen. Da gibt es verschiedene Sachen. Ja, Werner, das mal so noch davor.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir hier mit dem heutigen Thema beginnen, möchte ich passend zum Thema mal etwas über die Altersstruktur in der Bundesrepublik Deutschland sagen. In Vorbereitung auf diese Sendung ist mir das mal eingefallen. Guckt doch mal nach, wie die sogenannte Bevölkerungspyramide für Deutschland aussieht. Und da habe ich unter dem Stichwort Altersstruktur in Deutschland die Pyramide gefunden, die den Ausdruck Pyramide jetzt schon lange nicht mehr so entspricht. Eine Pyramide wird ja von oben schmal und immer breiter. Und die Alterspyramide der Bundesrepublik Deutschland, die hat in der Mitte ihre größte Ausdehnung und wird dann schmaler. Das heißt, diese Ausdehnung an der dicksten Stelle der Pyramide, das sind die heute 45- bis 46-Jährigen. Ab dieser Zeit, und das war 1964, hat die Anzahl der Geburten in Deutschland wieder kontinuierlich und deutlich abgenommen. Ich habe das mal in Zahlen und in Prozent kurz ausgerechnet. Im Jahr der größten Geburten 1964 gab es 1,38 Millionen Männer und Frauen zusammengenommen, Geburten im Jahr. Bis 2009 ist diese Zahl gesunken auf 620.000, das sind nur noch 45%.
Oh, weia.
Und das zeigt ja natürlich ganz deutlich die Pyramide, wenn man sie sieht, wie die Altersstruktur sich verschiebt. Das heißt, es bildet sich immer mehr heraus, dass die älteren Leute den größten Teil der Pyramide einnehmen. Und diese Struktur wird sich natürlich die Pyramide nicht auf Null verschlanken, wie das oben ist bei 100-Jährigen, die dann nachher, wo dann keine Menschen mehr sind, da sind, die älter als 100 sind. Nach unten wird sie nicht keine Null erreichen, aber sie wird schlanker werden und das ist sicher auch allen bekannt und besonders in Mecklenburg-Vorpommern macht sich das bemerkbar, dass hier ja die Bevölkerung wegen der Infrastruktur und der sehr wenigen Arbeitsmöglichkeiten schon durch Fluktuation zusätzlich noch abnimmt und die Altersstruktur noch stärker verschoben wird, als sie schon in der ganzen Bundesrepublik im Durchschnitt ist. Das mal kurz zur Einleitung, meine Meinung über die Alterspyramide der Bundesrepublik.
Ja, und wir sind als Esperanto-Verein natürlich auch auf die Idee gekommen, uns an diese Menschengruppe zu wenden, indem sie, wie wir sagten, jetzt mehr Freizeit haben oder durch verschiedenste Gründe schon nicht mehr im Arbeitsprozess stecken, dass wir ihnen anbieten, Esperanto zu lernen. Aber erst einmal hören wir eine wunderbare Musik, die René erläutern wird.
Ja, jetzt kommt von der Gruppe Persone, persönlich, der Titel Pobus est die Simple von der gleichnamigen CD. Das heißt so viel wie, es könnte leicht sein. Ja. Thank you.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Esperanto-Welle auf MB Radio Treff 88,0. Heute sind 4 Mitglieder unseres Vereins hier, um die Sendung zu gestalten. Und es geht heute um 55 plus, kurz gesagt, Werner. Und was willst du nun als erstes erläutern?
Ja, das sind also Menschen, an die wir uns heute mal wenden und ihnen vorschlagen, sich ein Hobby zuzulegen, das da heißt Esperanto. Weil es ja nicht nur um die Sprache geht, die man erlernt, die man übrigens sehr schnell erlernen kann aufgrund der Struktur, dazu kommen wir heute noch. Und ich will noch mal ein Beispiel sagen. Es gibt einen Mann unseres Alters, also in dem Alter, der reinpasst in unsere Rubrik 55 plus, der heißt Manuel. Er war elektrotechnischer Ingenieur, hat sich natürlich schon vorher in seiner jüngeren Zeit mit Esperanto beschäftigt, auch mit Musik, aber hatte immer nicht Zeit, weil ja die Arbeit ihn voll beansprucht hat. Aber er hat das Esperanto immer weiter gepflegt. Und dieser Manuel, er kommt aus Norditalien. Seine Heimatsprache ist eigentlich Friaulisch. Das ist eine kleine Sprache in Nordostitalien. Und das sind also typisch für Menschen, die aus kleinen Sprachvereinen kommen, Sprachgruppen kommen. Die haben einen Instinkt für das Problem einer internationalen Sprache. Und dazu trifft er alles zu. Und er hat also angefangen, sich Gedanken zu machen, was mache ich denn nur, wenn ich Rentner bin? Bloß Wein trinken und in den Bergen wandern? Nein, er hat sein altes Hobby wieder aufgeweckt, hat seine Gitarre gestimmt und macht sozusagen Esperanto per Musik. Und das hat er sich alles selber beigebogen und ist also natürlich auch Mitglied in der Esperanto-Föderation von Italien und wandert sozusagen zurzeit durch ganz Europa. Er war Ende März in Italien und in Triest, das ist dort nach Slowenien rüber. Das ist die Insel, die Halbinsel, die hatte ja Italien besetzt nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann war er auch noch in Kroatien, das ist wieder ein Stückchen weiter. Dann wieder zurück nach Italien, dann wieder in Polen, ist er jetzt im Mai, wird er sein, zum Tut Polanda Esperanto Congresso, also allpolnischen Esperanto Kongress. Dann wird er im Mai auch wieder in Kroatien sein, zum kroatischen Esperanto Kongress. Dann wird er sein im Juni in Mielno, Großmöllen, an der Ostsee in Polen, in der Nähe von Kötzlin, zum baltischen Esperanto Frühling. Dann wieder nach Polen zum Großpolnischen Esperanto-Treffen. Die Polen haben das so benannt, Großpolnischen Esperanto-Treffen. Stell dir vor, die Deutschen würden das so sagen, Großdeutsches Esperanto. Und dann nach Frankreich ist er im Juli diesen Jahres. Wir haben jetzt den Stefan da, der kann das jetzt besser sagen. Wie spricht man Grésillon aus?
Grésillon im Französischen.
Grésillon. Der Stefan ist ja Polyglott und spricht fast alle wichtigen europäischen Sprachen. Ja, was will ich damit sagen? Dieser Manuel hat also sein Hobby immer gepflegt, so gut es ging, so gut die Zeit es erlaubt hat, sodass es also immer aktuell ist. Er macht Musik, er tritt dort auf, übrigens ohne Entgelt, er will kein Geld dafür haben, aber er hat einige CDs schon produziert und die hat er übergeben. Vinyl Cosmo, das ist eine Esperanto-Gruppierung, die sich mit Musik beschäftigt, und die werden verkauft zugunsten von Blindenorganisationen, die also dort Unterstützung kriegen. Ja, es ist also ein typisches Beispiel, was man aus sich machen kann, wenn man 55 plus ist. Werner, hast du was anderes?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon bringen kann. Ich wollte mal in dieser Sendung immer ein paar lockere Punkte setzen. Also war etwas, was nicht direkt zum Thema gehört. Und da gibt es in den Altersgruppen, in meiner Altersgruppe oder in unseren Altersgruppen, immer Zusammenkünfte, da tauchen manchmal solche lustigen Wörter auf. Ich gehöre zum Beispiel zu einer ehemaligen Klasse einer Fachschule, die sich seit 1963 jährlich zu einem Klassentreffen zusammenfindet. Und da kommen solche Blätter auch zusammen. Und eins davon, oder zwei, möchte ich im Laufe dieser Sendung mal vortragen. Und es passt so in unsere Altersgruppe, nämlich das eine Blatt heißt, wie einen oder anderen werden es kennen, für alle, die vor 1945 geboren wurden. Wir wurden vor der Einführung des Fernsehens, vor der Erfindung des Penicillins, der Schluckimpfung, der Tiefkühlkost und des Kunststoffes geboren und kannten Kontaktlinsen, Xerox und die Pille noch nicht. Wir kauften Mehl und Zucker in Tüten und nicht in Geschenkpackungen. Wir waren schon da, bevor Kreditkarten, Telefax und die Kernspaltung, Laser, Kugelschreiber zum täglichen Gebrauch zur Verfügung standen. Radar gab es damals zwar, das hieß aber schlicht Funkmessverfahren. Es gab noch keine Geschirrspüler, Wäschetrockner, Klimaanlagen, Last-Minute-Flüge und der Mensch war noch nicht auf dem Mond gelandet und telefonierte auch noch nicht mit dem Handy. Wir haben erst geheiratet und dann zusammengelebt. Ja. Und zu unserer Zeit waren Bunnies noch keine Kaninchen und Käfer und keine Volkswagen. Und mit jemandem zu gehen, hieß fast verlobt zu sein. Wir dachten nicht daran, dass der Wienerwald etwas mit Bräulern zu tun hat. Oder Brathähnchen. Arbeitslosigkeit war eine Drohung, kein Versicherungsfall. Und ABM war ein unbekannter Begriff. Wir waren da, bevor es den Hausmann, die Emanzipation, Pampers, Aussteiger, computergestützte Heiratsvermittlung gab. Zu unserer Zeit gab es noch keine Gruppentherapie. White Watchers oder Sonnenstudios, das Kindererziehungsjahr für Väter und Zweitwagen. Wir haben damals keine Musik vom Tonband oder über UKW aus Transistorradios oder die New Yorker oder Moskauer Symphoniker über Satellit gehört. Es gab auch keine elektronischen Schreibmaschinen, künstlichen Herzen, Joghurt und Jungen, die Ohrringe trugen. Die Worte Software für alles, was man beim Computer nicht anfassen kann und Non-Food, heißt das Non-Food, ja, für alles, was man nicht essen und trinken darf, waren noch nicht erfunden. In dieser Zeit hieß Made in Japan billiger Schund. Und man hatte auch noch nie etwas von Pizza, McDonalds, Instant Coffee gehört. Der Ausspruch Pommes mit allem war noch nicht geboren.
Ja, du bist schon fertig, ja?
Nee,
noch weiter. Na dann los.
Wir liefen schon auf der Straße herum, als man noch für 5 Pfennige Eis, einen Beutel Studentenfutter oder eine Flasche Knickerwasser kaufen konnte. Wir haben Briefe mit 6 Pfennigmarken frankiert und konnten für einen Groschen vom einen Ende der Stadt zum anderen fahren. Wir waren sicher noch nicht dabei, als man entdeckte, dass es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt. Diese ganze Entwicklung haben wir über uns ergehen lassen müssen. Ist es da ein Wunder, wenn wir manchmal etwas konfus erscheinen? So ist wohl auch die Kluft zwischen den Generationen entstanden. Wir haben aber alles überlebt und sind der Statistik zufolge die gesündeste Generation, die es gibt. Das ist vielleicht auch ein Beweis für die Qualität unserer überholten Lebensweise.
Ja, ganz genau. Und was hier so lustig daherkommt, berührt doch ein ganz tiefes philosophisches Problem oder religiöses Problem. Wozu leben wir eigentlich? Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Und an diesem Beispiel, das Werner hier so vorgetragen hat, ist zu sehen, was eigentlich noch wichtig ist im Leben. Aus sich was zu machen, ohne es zu übertreiben mit dem, was hier rundherum ist. Und ich bin ja auch in einem Alter, wo man mit dem Rechner große Probleme hat, aber ich habe sehr behutsame Jugendliche um mich, die mir mit viel Sanftmut und Fingerspitzengefühl, die mich also einführen in die Geheimnisse der elektronischen Datenverarbeitung. Aber zuvor eine Musik.
Ach, schon wieder, ja? Aha, dann nehme ich mal von der CD Popus S die Simple, den Titel 2, Mondo au mi, die Welt oder ich.
Let's go.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Nord Brandenburg. Unser heutiges Thema in der Themensendung lautet 55+. Wir möchten diese Generationen, die etwa in dieses hineinpassen und die 55 und älter sind, ermutigen, einmal den Schritt zu wagen, sich mit Esperanto zu beschäftigen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, ein anspruchsvolles, gutes Steckenpferd, ein Hobby zu haben, mit dem man wirklich was anfangen kann, das nicht die Zeit, die gesamte Zeit raubt, das auch nicht, dass man auch nicht gebunden ist ständig, sondern etwas, was anspruchsvoll ist im Sinne, dass also es wegzieht vom Fernsehen und all diesen Dingen, die mich zur Passivität eigentlich verdammen. Wir haben ja in anderen Sendungen, vielleicht sind Hörer dabei, die das schon gehört und mitgekriegt haben, über die Gruppe Deutig erzählt. Und zwar ist es deswegen so wichtig, wenn also einer nicht unbedingt gleich Esperanto lernen möchte, aber doch eine andere Sprache, heute ist ja ganz modern Englisch, Französisch, Spanisch oder vielleicht sogar Russisch, dass wir sagen, ja, bevor du das erlernst, lerne erst einmal Esperanto, um diese Gruppe Deutig, die heißt, das heißt etwa so viel, dass etwas Bekanntes mir bekannt ist, das kann ich verwenden, um das Neue besser zu erschließen. Das heißt also, das, was ich weiß, anwenden auf etwas Neues, was ich lernen möchte. Und es ist deswegen für Esperanto so entscheidend wichtig, oder für einen Sprachenlerner, der also das Esperanto kennt, weiß, wie funktioniert eine Sprache, was ist eigentlich eine Sprache. Denn es gibt Regeln im Esperanto, die eigentlich schon hunderte Jahre alt sind, die vor 150 Jahren präzisiert und in die Praxis umgesetzt wurden. Zwischen Idee und Praxis sind ja riesige Unterschiede. Und also wenn ich das mache, als Mensch schon in einem gereiften Alter, werde ich also viele schöne Erlebnisse haben. Und das Wichtigste ist, ich lerne oder kann eine Sprache lernen, die ich dann auch wirklich beherrsche, die ich wirklich anwende. Und wir haben schon in Kursen mit älteren Bürgern unserer Stadt und Umgebung erlebt, dass sie wirklich in einem schon Rentenalter sich noch einmal mit Esperanto beschäftigt haben und hatten ein ungeheures Erlebnis, sind nach einem Jahr schon ins Ausland gefahren und haben teilgenommen an verschiedenen Treffen, die dort altersgemäß auch stattfinden. So, das ist also der Grund, warum wir das hier vorschlagen. Wir bieten natürlich auch gleichzeitig an, wie man das machen kann. Unser Esperanto-Verein selber hat einmal im Jahr ein sogenanntes Wochenendseminar. Das ist ein altes, sperriges Wort von früher. Wir haben schon über 40 durchgeführt und wollten diesen Namen nicht mehr ändern. Einmal im Jahr, Mitte, Ende Oktober, auch in diesem Jahr wieder. Dazu laden wir ein. Es gibt Fernkurse in Papierform. Es gibt Fernkurse auf CDs. Es gibt Fernkurse direkt im Internet aus verschiedenen Ländern, die dort angeboten werden. Es gibt also eine Unzahl von Möglichkeiten, sich in irgendeiner Weise dem Esperanto zu nähern und mal auszuprobieren, wie das so funktioniert. Und beispielsweise hat mal in diesem Jahr, findet ja in Dänemark der Weltkongress Esperanto statt. Und da hat mal ein Beamter der dänischen Königin vor ungefähr 300 Jahren sich mal mit einer Sprache beschäftigt, mit einer geplanten Sprache, und er nannte sie die Generala Lingua, also die allgemeine Sprache, und hat dazu also Regeln aufgestellt, wie sie sein müssten. Das ist nie veröffentlicht worden, dieses Manuskript liegt in Kopenhagen, irgendwo im königlichen Archiv, und er hat also praktisch definiert, nachdem 60 Jahre später der Samenhof die Sprache entwickelt hat. Aber die wussten voneinander logischerweise nichts. Aber er hieß übrigens Rasmus Rask, der hat also das aufgestellt, was schon Philologen und Philosophen und Menschenfreunde vor hunderten Jahren
gesagt haben, auch Comenius, Komenski gehört dazu, und die kamen also logischerweise auf das gleiche Ergebnis. Also Comenski vor 500 Jahren, der Erasmus Rast vor 300 Jahren oder vor 200 Jahren und der Samenhof vor 150 Jahren circa. Und da hat er gesagt, es muss eine generelle Sprache geben, die sich oberhalb der Nationalsprachen bewegt. Die möge lateinisch-griechisch sein, das war damals sozusagen die Welt, die wichtigsten Sprachen, Latein-Griechisch als Grundlage, und man soll von anderen Sprachen nur die Worte übernehmen, die man wirklich in dieser neuen Sprache braucht. Diese neue Sprache soll logisch, übersichtlich sein, keine Ausnahmen sein und so weiter. Ich will das nicht alles ausführen. Interessant ist, und das ist jetzt für uns Esperanto-Freunde ganz wichtig, dass über Jahrhunderte hinweg verschiedenste Menschen, die sich da nicht oder die ihre Werke untereinander nicht kannten, zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind, wie man eine Plansprache baut. Und wichtig ist dabei, dass es eine Sprache ist, die nicht aus einem der großen Völker kommt. Über dieses Thema haben wir immer schon gesprochen, das ist auch sehr heikel, weil immer die Großmacht, die jeweils herrschende Großmacht, möchte, dass man ihre Sprache als große Weltsprache anwendet. So, das war so am Rande. Jetzt kommen wir wieder zurück auf unsere Jahrgänge 55 plus. Und wir möchten Sie also ermutigen. Einige von uns sind in diesem Alter und die wissen, wie schön es ist, ein Hobby zu haben, das man eben überall anwenden kann. Und selbst wenn man mal in großer Not ist, das ist auch einem Freund unseres Vereins mal passiert, der kannte eben nur Deutsch und nur Esperanto und ging verschüttet in einem spanisch sprechenden Land in Lateinamerika. Und er hatte nur noch das Esperanto, weil keiner kannte Deutsch und Englisch konnte er auch nicht. Das konnten die dort auch nicht, weil sie sagten, Alemann, wieso sprichst du nicht die Weltsprache? Alle Menschen sprechen Espanol, also Spanisch. Wieso du als Einziger in der Welt sprichst nicht erst Spanisch? Und der hat sich da also durchgefuddelt. Nicht besonders gut, aber überhaupt ging es möglich. Also auch in dieser einer Situation kann man sich also so ein bisschen behelfen, wenn man eine Sprache spricht, die also Sprachmaterial, Wortmaterial aus verschiedenen Kulturkreisen in sich trägt. Ja, das ist es also. Wir ermutigen und schlagen das jedem vor, der uns hört. Und der uns nicht hört, kann man ja weitererzählen. Macht mal etwas aus eurem Leben. Der Werner hat ja schon die Statistik vorgetragen. Der normale Bundesbürger hat gefälligst 85 Jahre alt zu werden. Soll geistig, körperlich frisch und mobil sein und aus seinem Leben was machen und nicht mit dem Krückstock sitzen und Kreise malen vor sich im Sand.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir haben ja hier zu Anfang schon zweimal Musik Esperanto-CD vorgespielt und die hat René mitgebracht, aber wir haben ihn inzwischen mit Gewalt überzeugt, nämlich mit 3-1 Stimmen, dass diese Musik gar nicht zu unserem Thema so recht passt. Wir wollen also ein bisschen weiter zurückgehen auf Musik, die den mittelalterlichen Leuten doch vielleicht besser gefällt. Und ich habe einfach mal vorgeschlagen, wir nehmen die Blattflöte.
Der Blattflöte ist das von Norddeutschland.
Soll die Musik jetzt drankommen?
Ja,
soll
mal jetzt drankommen.
Oh, jetzt kommt der bekannteste Titel von dem Frupüllchor und Hagenau.
Und Hagenau.
Ja, der.
Frupüllchor und Hagenau hätten hier ein Konfektion. Und wenn ein Nieger Westerbruck den Mütter er hingang, doch gibt das Bifro-Pürrl-Show,
man belohnt nicht Büchs und Jack.
Dreht sich tatsächlich jeder Mann, den alle nur Büchler.
Haben Sie schon gehört, Frau Doktor?
Nee.
Stellen Sie bloß vielleicht die Lüdien von Schlacht der Niederjahr. Die Bär mit ihrer vier kleinen Jungen nachts im Park
rumgegangen.
Und nicht allein,
hey, den Kiel, die Jungfrau Krischersfahr.
Nun war der Paul wohl Großpapa.
Wo blieb dort die Moral?
Frohe Kuh und Tagelow!
hat die Hintergründung. Der Weg beschickt den Vogel auf und in den Tieren. Russen kommen Tagen auf, in das Kern genau zu dir. Und wenn jemand sich bringen soll, dann wird auch nicht in dir.
Und sie harrer Tür, kein Piepelung, hitzigen grauen Wagen köpft. So wie hätt die all im Bungalow, im Bogen Kiederow. Und dann tut dir noch jedes Jahr ganz großen Urlaub vor. So ein Jungkiel und so viel Geld, also so viel Geld.
Schon das dritte Mal. Nee, das ist ein Skandal. Sie will so verhältnismäßig mit einem verheiratet sein. Sieht alle Frau weit nichts davon. Wer da denn ist, ist der Frau.
Frau, Frau, Kohl, Hagelow, Jackie hat das gesehen. Wer ist der Schick denn Hagelow? Und wird nicht wieder weg. Und wenn jemand dich bringen soll, dann wird auch nicht gesehen.
So haben die Hürde ganz hagenau, sich von euch amüsiert. Aber so eine Tolle sagt, die gerade so passiert. Denn das war uns Rumpelkau, hat sie nicht gut drehen kann. Der Herr, von was die Rede war, das ist ihr eigen Mann.
Oh, ha! Ja,
liebe Tauhörers, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Oranburg. Hier im Studio ist Stefan, René, Werner und Werner. Wir unterhalten Sie heute über das Thema 55 plus. Sollte man schon im gereiften Alter, wenn Kinder aus dem Hause sind und wenn man schon langsam aus dem Arbeitsleben geht oder schon aus dem Arbeitsleben sich herausbewegt hat, sollte man noch einmal sich ein neues Hobby annehmen. Wir ermutigen dazu und haben mal ein ganz anderes Thema, was scheinbar gar nichts damit zu tun hat. Wir wissen, in diesem Jahr, jetzt in diesen Monaten, feiert man das Jubiläum des Kosmostages, so steht es in einer Esperanto-Zeitung aus Russland. Und zwar, der Juri Gagarin wurde ja vor genau 50 Jahren in die Umlaufbahn der Erde geschossen, in seiner Kugel, und er war der Erste, der wirklich sich Kosmonaut nannte. Es gibt ja nun inzwischen Kosmonauten aus den USA, aus Deutschland, aus Japan, aus Indien, aber er war der Erste. Und was hat das mit Esperanto zu tun? Ja, da Juri Gagarin noch gar nicht mal so sehr, aber eines der ersten sowjetischen Kosmonauten war Hermann Tito. Tito war, kommt aus einer Esperanto-Familie. Sein Vater und auch seine Mutter sprachen Esperanto. Und Tito hat ja auch die DDR besucht. Und deswegen, weil wir ja in dem Alter sind, können uns auch genau an diese Begeisterung erinnern. Das war eine wirkliche, echte, ehrliche Begeisterung, die damals die Menschen auf die Straßen und Plätze führte. Als Gagarin kam und als Tito kam und auch
Valentina kam.
Und Valentina Tereshkova, die erste Frau im Weltall. Und die Kosmonauten haben noch mehr mit Esperanto zu tun. Der erste ungarische Kosmonaut war ein echter Esperanto-Freund und er hatte das Recht bekommen, auf Esperanto aus dem Kosmos heraus, aus der Mir, eben die Ungarn und die Esperanto-Freunde zu grüßen. Das war für uns also eine sehr erbauliche Angelegenheit. Also, Kosmos und die Kosmonauten der Welt haben ja auch Sprachenprobleme, nicht? Und das wäre natürlich toll, wenn sie nicht nur einander ihre Sprachen lernen, dass die amerikanischen Kosmonauten Russisch lernen oder Deutsch und umgekehrt die russischen Kosmonauten Englisch, sondern dass sie vielleicht auch mal dran denken, wir sind ja eigentlich Repräsentanten des gesamten Erdballes hier. Wie heißt die Mir 2, diese internationale Raumstation? Und ja, da hängen wir also auch ein bisschen drin. In der Brandenburg gibt es ja auch eine Gruppe, die sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Aber das ist nicht unser Anliegen. Wir wollten jetzt nochmal die Brücke bauen. Auch das ist Esperanto. Und wir freuen uns, dass Russland an diese Zeit zurückerinnert. Und wir haben die neueste Zeitung für Mai hier, die La Onda de Esperanto heißt, so ähnlich wie wir, obwohl es eine ganz alte Zeitschrift ist. Ja, 50 Jahre Kosmos und 50 Jahre Juri Gagarin. Und wir wenden uns an die Bürger 55+. Jetzt machen wir ein bisschen mal Sprache, damit wir vielleicht nochmal rüberbringen, wieso eigentlich Esperanto? Warum nicht Englisch oder Spanisch oder Französisch oder Polnisch? Polnisch ist auch eine große Sprache. 50 Millionen Menschen sprechen Polnisch hier in Europa oder auch Russisch. 150 Millionen, die da etwa wohnen. Ja, erzählen wir mal ein bisschen über die Sprache Esperanto. Warum ist sie so logisch und warum ist sie geplant? Weil Esperanto als erstes, oder derjenige, der Esperanto hat es ja nur vorgeschlagen, der Samenhof, den wir sehr verehren, hat ja nicht Esperanto, sagen wir mal, als fertiges Produkt hingelegt, sondern hat nur 16 Regeln aufgestellt und hat diese 16 Regeln veröffentlicht in einem ganz bescheidenen Buch.
Mhm, und hat, ja, und hat dieses Büchlein dann, das in mehreren Sprachen erschienen ist, in 4, glaube ich, ne?
Erste Mal in 4 Sprachen.
Ja, und dann hat er dieses Büchlein an bekannte Persönlichkeiten in ganz Europa verschickt,
ja,
die zum Teil sehr spontan und auch sehr schnell und sehr aufgeschlossen darauf reagiert haben. Denn einige sind schon Monate oder ein Jahr später zu ihm gekommen, haben ihm berichtet und sich sogar mit ihm unterhalten können.
Ja, das war eine große Begeisterung. Ja. Das war also vor 125 Jahren. Und der Samenhof war zum Glück, sage ich immer, kein Linguist. Er war ein Polyglott. Er kam aus der, er war Jude. Er war Jude. Er war Pole. Er war mit einer Litauerin verheiratet. Und es ging ihm, er war ein Armenarzt in Warschau. Er hat studiert in Moskau, in Warschau und in Wien. Kannte sich also in slawischen Sprachen aus, natürlich auch Hebräisch, er kannte auch andere Sprachen und hat eben aufgrund dieser Praxis und auch in der Praxis des Kaiserreiches Russland, dazu gehörte Polen ja in dieser Zeit, gewusst, es muss eine Sprache geben, die auch ein bisschen Frieden vermittelt. Und Frieden kann es nicht geben in einem Riesenreich, wenn man die Sprache eines der großen Völker verwendet. Weil dieses große Volk sofort Missbrauch treibt mit seiner Sprache, dessen sie sind privilegiert und alle anderen sind dumm und unterprivilegiert und sie müssen sich dann in dieser Großsprache ausdrücken, ansonsten werden sie diskriminiert, wie es auch heute ist. Und da hat er gesagt, die müssen alle gleichberechtigt sein. Und das geht eben nur mit einer geplanten Sprache. Und dann hat er dieses Büchlein 1887 veröffentlicht. Und nun wollte ich endlich zu den Regeln so ein bisschen kommen, die ich einfach so, nicht der Reihe nach, aber so aufzähle. Als erstes hat er ein Alphabet definiert.
Sollen wir erstmal wieder Musik machen?
Ja, dann machen wir erstmal Musik. Dann kommen wir zu den Regeln.
Und dann kommt das Altersheim.
Und dann kommt das Altersheim. Der
Plattfeld kommt nochmal,
ja,
mit Bissgruppen Derb.
Und dann alle in ein Dorf. Im Grode, Disco, Ting im Dörfkau. Alle Kümpel nach und nach. Die Jungs von hier für Sander aus. Gut liegende, gut schöpfen aus. Mit Aufwärts so der Umrand. Wer hat den Kämpfer gleich zu kaufen? So, wer ist du? Der ist alles voll. Doch Disco, Ting, der feine Kauer. Kick ab, blöd und fiede Disco. Der will doch nicht mehr. Thank you.
shoot, hey. Hey, drop out here, it's full. Hey, shut up, here's good. Und Heiner Power 3-Turm, den Kaffee, den auf dem Show-Lobby. Mit dem Rüttel und den Schüttel vor dem Lobby und den Kneipen. Hey, alle Kiel, sie amüsieren sich. Was ist das für ein Kiel? Und alle Tänker gibt's das Cola. Moment, ist uns Köln mit in. Und wer das denkt, wenn die uns von Dirt Mojo. Nö, der erste Null, dann ist es weg von der Wiedergarten, der wir auch in der Stadt ganz gut. Erika hat sie so eng, Richard Gratschi hat gesehen, dass der Curry vor nichts hat, Richard kriegt was auf den Weg. Welches dort so liegt, auf Regen oder Schnee. Bist du, auf der Landschuhe, der Dörfer, der ist voll, der Stadt, der ist toll. Und es ist ein Schluss, denn...
Es geht weiter, liebe Hörerinnen und Hörer. Werner hatte ja etwas begonnen über die Bedeutung der Sprache Esperanto, warum man sie lernen sollte und welche Vorteile sie hat. Das will er jetzt noch mit den Regeln zu Ende führen. Und ich sage dann noch wieder mal was Lustiges dazwischen. So ein kleines Blatt, das so unter den Älteren zirkuliert.
Ja, warum Esperanto? Warum ist es so einfach? Erstens, Esperanto ist geplant. Esperanto hat 16 Regeln und die beinhalten keine Ausnahmen. Esperanto ist trotzdem eine voll funktionsfähige, nuancenreiche Sprache, mit der man alles sagen, alles ausdrücken kann und die auch in der Lage ist, moderne, neue Begriffe in sich aufzunehmen. Das wird auch oft behauptet, ja, ihr könnt ja nicht neue Begriffe formulieren. Natürlich können wir das. Dafür gibt es Kommissionen, ja. Dafür gibt es eine Art Volksbewegung im Esperanto. Und zwar, Esperanto hat ja keinen Vorgesetzten. Wir haben zwar eine Akademie des Esperanto, die, sagen wir mal, die Wogen dann zum Schluss glättet und sagen so, und nun wird das so gemacht. Aber erstmal, wenn neue Worte entstehen, hat das Esperanto-Volk das Reden. Aber nochmal zu den Regeln, 16 Stück. Die erste Regel lautete, wir brauchen ein Alphabet, das ein Laut ein Zeichen hat. Und ein Buchstabe darf nur, egal wo er ist, im Laufe eines Wortes, der darf nur in einer Art und Weise ausgesprochen werden. Und ein Laut ein Zeichen. Stellt euch mal vor, wir Deutschen haben für viele Laute gar keinen Buchstaben. Da tun wir nur so, als hätten wir ihn wie Journal, das J vorne, oder wie TSCH, wie Tschechoslowakei. Also das hat Esperanto erschlägt alle diese Dinge mit einem einzigen Zeichen. So. Eine andere Regel lautet, es darf keine Groß- und Kleinschreibung geben. Es darf keine Doppelkonsonanten, keine Doppelvokale geben, keine Dehnungszeichen und Dehnungsbuchstaben. Ein Substantiv endet zum Beispiel immer auf O. Ein Dingwort oder wie das heute heißt, weiß ich gar nicht. Nomen oder so.
Nee, Nomen sind ein bisschen mehr, zwei oder drei.
Naja, jedenfalls Substantive, im Esperanto sprechen wir ja die lateinischen Begriffe hauptsächlich aus Substantiva. Das ist also ein O, Plural, OJ und so weiter. Adjektive, Eigenschaftsworte enden grundsätzlich auf A. Da sie aber zu den Substantiven gehören, werden sie auch mitdekliniert. Die Verben haben natürlich ihre Zeitformen, die Nennform, die im Wörterbuch steht, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, Möglichkeitsform und so weiter. Diese Verben brauchen natürlich, damit sie handhabbar sind, Personalpronomen, persönliche Fürwörter. Aber das Verb ändert sich nicht bei den Personalpronomen. Wir haben ja auch im Deutschen drei verschiedene Personalpronomen in der Einzahl, drei in der Mehrzahl. Und dadurch ändern sich im Deutschen ja die Verben fürchterlich, jedes anders. Im Esperanto ändert sich ein Verb nicht. Also nur innerhalb der Zeit. Oder in den verschiedenen Zeiten ändert sich das. Wir haben im Esperanto Adverbien. Die Deutschen haben fast vergessen, was Adverbien sind. Die Adverbien definieren näher das Verb. Also schnell laufen ist schnell ein Adverb im Esperanto. Ein Umstandswort. Erklärt also das Laufen schneller. Das Laufen, das wird also schneller. Rapide curi auf Esperanto. Oder wenn man den Akkusativ hernimmt. Im Esperanto gibt es den Pflichtakkusativ, das Akkusativobjekt, mit dem also etwas geschieht. Das kann vorne stehen, das kann hinten stehen, da es ja grammatisch gekennzeichnet ist durch die vierten Fallform, ist das also klar. Wir nennen das vierte Fall, damit die Deutschen wissen, was das ist. Im Esperanto gibt es nämlich gar keine Deklination, sondern nur den Nominativ und nur den Akkusativ. Der Akkusativ hat auch verschiedene Formen, wollen wir nicht weiter ausführen.
Willst du alle 16 Regeln durchgehen? Ja,
ja, wir sind schon fast durch.
Aha.
Aber ich ende damit. Ich will da nur deutlich machen, welchen Ballast man weglassen kann, schadlos weglassen kann, um eine Sprache übersichtlich zu machen. So, Werner, und nun kommt das lustige, ernst gemeinte Lustige über das Altersheim.
Ja. Liebe Hörer und Hörer, ich habe es kurz schon erklärt, nochmal wiederholt, zwischen den älteren Leuten kursieren so einige Blätter mit Texten, die so ein bisschen die Sache von einer ganz anderen Seite beleuchten. Und dies ist ein Blatt aus der Zeit, als Ulla Schmidt Gesundheitsministerin war. Die Überschrift: Ich will nie ins Altersheim. Wenn ich einmal später alt und klapprig bin, werde ich bestimmt nicht ins Altersheim gehen, sondern auf ein Kreuzfahrtschiff. Die Gründe dafür hat mir unsere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt geliefert. Die durchschnittlichen Kosten für ein Altersheim betragen 200 Euro pro Tag. Ich habe eine Reservierung für das Kreuzfahrtschiff AIDA geprüft und muss für meine Langzeitreise als Rentner 135 Euro pro Tag bezahlen. Sonst, selbst wenn ich jeden Tag noch 10 Euro Trinkgelder gebe, bleiben mir immerhin noch 55 Euro übrig. Außerdem habe ich folgende Vorteile. Ich habe mindestens 6 Mahlzeiten, alles inklusive. Wenn ich in eines der hübschen Restaurants gehe oder mir das Essen vom Room Service in die Kabine bringen lasse. Zweitens, die AIDA hat 3 Swimmingpools, einen Fitnessraum, Waschmaschinen und Trockner frei und sogar noch jeden Abend Shows. Drittens, es gibt auf dem Schiff kostenlos Zahnpasta, Rasierer, Seife und Shampoo. Das Personal behandelt mich wie einen Kunden, nicht wie einen Patienten. Für 5 Euro extra Trinkgeld lesen mir die Stewards jeden Wunsch von den Augen ab. Alle 8 bis 14 Tage lerne ich neue Leute kennen. Zahnseerdefekt, Glühbirne kaputt, die Blechbettmatratze viel zu hart oder zu weich, kein Problem. Das Personal wechselt kostenlos alles und bedankt sich auch für mein Verständnis. Frische Handtücher und Bettwäsche selbstverständlich jeden Tag und ich muss nicht einmal danach fragen. Wenn ich im Altersheim falle und mir die Rippen breche, komme ich ins Krankenhaus und muss gemäß der neuen Krankenhausreform täglich dick drauf zahlen. Auf der AIDA bekomme ich für den Rest der Reise eine Suite und werde vom Bordarzt kostenlos behandelt. Und nun das Beste. Mit der AIDA kann ich überall hinfahren. Nach Südamerika, Australien, Japan, China, Indien, wohin ich auch immer will. Drum sucht mich in Zukunft nicht in einem Altersheim, denn ich schippere gerade wieder mal auf den Ozeanen. Ich spare gegenüber dem Altersheim auf der AIDA damit jeden Tag 50 Euro und muss nicht einmal für meine Beerdigung ansparen, denn mein letzter Wunsch ist, saft mich nur hübsch gerade über die Reling. Kostenlos. Ja, liebe Hörer und Hörer, für uns aus dem Osten oder für manche auch aus dem Westen ist das natürlich eine Milchmädchenrechnung. Wenn ich nämlich 135 Euro pro Tag auf der AIDA oder 200 im Alten- oder im Pflegeheim bezahlen muss, dann muss meine Rente schon ganz schön enorm sein. Ich schätze 5.000, 6.000 Euro. Sonst kann ich mir das ja auch nicht leisten, aber das steht in diesem Artikel nicht drin.
Das ist ja die heutige Praxis, da kommen wir, das ist ja nicht unser Thema, aber da kann man mal sagen, dass eben die Insassen eines Pflegeheims total finanziell ausgeplündert werden und keiner weiß, warum braucht man so viel Geld. Nicht? Aber das ist
okay, warum Thema. Ausgeplündert?
Naja, die werden so lange
die alles
gebraucht, das Geld alle.
Nee, das reicht ja von Anfang an nicht. Zum Beispiel mein Vater hat es nie gereicht. Der hat von Anfang an ja eine Zuschuss von der Kasse gekriegt.
Ja, aber solange sie noch was selber haben, müssen sie.
Ja, machen. Das war ja nicht viel.
Naja, aber einige haben sich ein paar Mal gespart.
Ne? Ja, guck mal, mein Vater hat natürlich ein Haus einzubringen gehabt, das war nichts wert, das wollte keiner kaufen.
Ja. Das Haus, was man verkaufen möchte, oder der Gegenstand, der ist immer nichts wert.
Ja.
Wenn man es kauft, ist es wieder sehr teuer. Ja, aber liebe Hörer und Hörer, unser Thema ist 55 plus, warum Esperanto? Es hat natürlich auch einen wichtigen politischen Grund, dass wir immer wieder über Esperanto sprechen. Und zwar gibt es immer wieder Philosophen und Politiker und so weiter, die davor warnen, unsere EU, über die wir sehr stolz sind, dass wir sie haben, die Europa-Union, dass wir ein Bündnis von gleichberechtigten Staaten haben.
Die heißt nicht Europa-Union.
Die heißt...
Das ist ganz was anderes. Das ist eine Partei.
Europa. Ja, Europa ist also eine Partei. Also die EU...
Heißt Europäische Union.
Europäische Union. Ja. Und beinhaltet inzwischen, glaube ich, 27 Länder. Und das ist eine sehr tolle Sache. Aber diese besagten Politiker und so weiter warnen und sagen, es gab mal einen japanischen Politiker, schon vor langer Zeit, der hat gesagt, seid vorsichtig mit der Sprache. Nehmt nicht als Sprache eines Bündnisses die Sprache aus irgendeinem Volk. Und diese Parlamentarier, die kommen aus der italienischen Region oder Partei Norda Liga, also nördliches Bündnis, und die Norditaliener, die wollen sich am besten lösen von Süditalien. Und da sind also zwei davon im Parlament der EU. Und die haben gesagt, wir wollen uns nicht mehr unterwerfen dem Diktat des Englischen oder Deutschen oder Französischen. Das sind ja diese drei Sprachen, die ein bisschen bevorzugt werden, wobei die Deutschen durch ihre Haltung und Unterwürfigkeit und Schleimigkeit kaum noch Beachtung finden. Aber sie sagen das so. Und sie sagen, wenn die Europäische Union nicht endlich das Problem der Sprachen klärt und die anderen Völker immer wieder degradiert, sie diskriminiert aufgrund ihrer Sprache, denn es wird nur zu 99,99% nur Englisch schriftlich und mündlich agiert in der EU. Diese Völker, das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann gibt es eine Gegenbewegung, gibt es Unwillen, und es kann sogar so weit gehen, dass einige Völker sich wieder aus der EU herausbewegen möchten. Neuerdings dürfen sie das, sie dürfen ja wieder selbstständig werden. Und ein Schweizer Politiker sagt, die EU wird wahrscheinlich an einem dieser Probleme, die nicht gelöst sind und die man nicht lösen will, und das ist eines dieser, diese Sprachenprobleme ist eines davon, wird daran zugrunde gehen, weil irgendwann eine Gegenmeinung dazu ist. Die Menschen wollen nämlich sich nicht unterordnen. Und das so als Grund, als Hintergrund noch einmal, es gibt immer wieder darüber Diskussionen an allen möglichen Stellen, löst das Sprachenproblem, bevor es zu spät ist. Ja, und nun kommen wir wieder zu unserem Verein, der da sagt, lernt Esperanto, das ist ein anspruchsvolles Hobby, ein Steckenpferd, das man lernen kann, also diese Sprache kann man lernen, ohne an die Universität zu gehen, ohne jahrelanges Studium, und ist in der Lage, diese Sprache wirklich zu beherrschen. Und wir haben hier unseren Stefan, der hat ja neben vielen Sprachen, die er spricht, ja auch Esperanto gelernt. Und nach der Musik kann er uns ja mal sagen, was er davon hatte. Jetzt hören wir erstmal die Musik, René, stellt sie vor.
Ja, der Titel ist ein bisschen sehr lang. Der Isenborn, Boom, Up und Dahl, Dreiger. Die Norddeutschen wissen alle, was das ist.
Das tägliche Leben, das ist ja nur voller List und Gewicht. Und da gibt's das auch immer wieder Situationen, wo man sich so richtig das Schrubbelfellern liefern kann. Ja, und ein von diesen Situationen, der ist ja wohl ohne anderem der Isenbahnschrank. Ist dann diese Schrankenwerte. Und diese Schrankenwerte, die heißen auf Deutsch, die Isenbahn, Baum, Up und Dahl, Dreieck. Ja, ja. Und was an so einem Isenbahn, Baum denn also passiert, wenn die mal Dahl ist und nicht mehr an der Baum bleibt? Das hört schon jetzt mal an. Call nicht so schlecht. Umsorg nicht los. Hey, ich lass so gehen, wie könnt das bloß? Gelächtig, mächtig ist Pedal. Und denk doch wie? Ich bleib das schlechteste Mal. Hä? Da kommt doch immer was so ein Mann. Der Isenbahn, der schreit. Hey, keep me
het geidoor op zijn broed.
Ach, wat denk ik van boven op het dal draaien het zijn oren. Kom, schiet. Den in van boven staan. Den pakken denk met zijn oren.
Dat het kool, dat kunt er nu alle dag maar voor. Dat hier op nog gar niet meer zo'n valeur. Aber dit hier.
Hier ist die Esperanto-Welle Onto Esperanto, Esperanto-Verein der Brandenburg. Der Stefan ist ja unser neuer Gast in der Redaktion und auch in unserem Verein. Stefan, du hast ja nun in Europa dich sehr viel aufgehalten. Und zwar nicht nur einige Tage im Sinne von Urlaub machen, sondern du hast wirklich Europa kennengelernt an der Basis. Wie viele Sprachen sprichst du?
Naja, so einige. Und Esperanto habe ich begonnen, einfach nur so aus Neugierde. Ich habe es in so 2-3 Wochen etwa gelernt. Allerdings habe ich damals schon Englisch, Französisch und Italienisch gesprochen.
Ja, so nebenbei sagst du, das ist ganz toll. Und in 3 Wochen ist natürlich phänomenal. Das ist natürlich das Umgekehrte, was wir über Propedeutik gehört haben, dass eben auch das Wissen um das Phänomen Sprachen das Esperanto wieder sehr schnell zugänglich macht. Nicht? Du brauchtest also nur, sagen wir mal, die Regeln lesen und dann war sozusagen die Theorie im Esperanto klar. Wie viele Sprachen sprichst du denn wirklich? Fang mal von Westeuropa an.
Ja, was ich mal gut gesprochen habe, als ich Übung hatte, war also Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch.
Und Italienisch?
Italienisch habe ich schon gesagt.
Oh, nee.
Weiß ich nicht.
Italienisch also auch.
Und nicht so gut Neugriechisch und Tschechisch.
Ja, das ist also interessant. Oh. Hat also die Sprachfamilien, die es in Europa gibt, die Slawisch, Germanisch und romanischen Sprachen. Intus kann also mitreden, wenn es um Sprachen geht. Ja, und Stefan, ich darf ja so sagen, ist auch in diesem Alter, wo er eben auch Esperanto praktiziert, Freunde gefunden hat und das toll findet. Wir kommen langsam zum Ende der Sendung. Uli hat das Wort.
Ja, jetzt ist die Stunde fast um, die Absage ist jetzt dran. Wiederholung dieser Sendung ist dann am 25. April 2011 ab 21 Uhr.
Echt? Ja.
Sehr spät. Und die nächste Sendung Esperanto Welle ist dann geplant für den 5. Mai 2011 ab 18 Uhr. Und wo ist die eine? Antwortlich für diese Sendung des Bahnhofwelle war Werner Rehm.
En la mondo mi vede nova sento, c'ha la mondo ira sposa poco, per flugilo e del facile vento, non de loco, flugugi al loco, ne al glavo, sangon tui santa, c'i la romantira famiglia.